Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
If you can't stand the heat, get out of the kitchen and get into Genregeschehen. Folge, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen.
141.
Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe eures kleinen, aber feinen Genre-Podcasts mit meinem sehr geschätzten Kollegen Tino the Machine Hahn.
Hallo. Wo kommen denn so Machine her? Aber verstehe ich eine der Referenzen zu den nachfolgenden Filmen nicht oder einfach nur, weil dich der Hafer heute sticht?
Ja, vielleicht so ein bisschen was aus beidem. Aber vor allem, weil, ich sag mal so, ich musste erstmal alles nachholen, was wir heute besprechen, weil du es schon gesehen hast.
Ja? Ja, guck in der Zeit, dann hast du in der Not.
Ja, weise. Und da haben wir es schon wieder. Ja, wir wollen heute einmal ein bisschen kurzer, wir wollen ein bisschen kürzer über die Filme, die ja so gesehen ich jetzt beim Fantasy Filmfest schon mitnehmen konnte. Das sind nicht die gleichen Filme, die jetzt bereits gestartet, also in den die gleichen Filme, die jetzt zu sehen waren in den bereits gestarteten Städten. Ich glaube Berlin und
Ich bin schon am fleißig.
Ich glaube Berlin und München war's.
Ja, ich glaube. Jedenfalls ist diese Folge eine Serviceleistung für Frankfurt, Hamburg, München und Nürnberg, denn Berlin, Köln und Stuttgart sind schon vorbei. Aber hey, immerhin mal wieder in Stuttgart, weil meinem begrenzten Kenntnisstand nach ist das Fantasy Filmfest nicht immer in Stuttgart zu Gast, nur relativ oft. Ich glaube, da gab es irgendwie mal so Querien, beziehungsweise so, aber da stecke ich nicht drin. Wenn jemand aus Stuttgart zuhört, kann er ja gerne mal irgendwie Infos rüberwachsen lassen, wie es da so generell ist. Denn aus Stuttgart hört man irgendwie nie was.
Na doch, ich war doch auf dem Weird Weekender in Stuttgart.
Ja, ja, klar. Also nein, aus Stuttgart generell. Stuttgart natürlich eine heimliche Hochburg. Aber wie es beim Fantasy Filmfest in Stuttgart ist, hört man selten
was. Ach so, das meinst du, ja. Okay, ja, da gebe ich dir recht. Ich kriege auch eher mehr aus anderen, Köln, Berlin, so, da kriege ich mehr mit. Zum Beispiel. Ja, also wir wollen ein bisschen über das reden, was ich bislang sehen konnte und ich werde mir jetzt auch noch dann die nächsten Tage ein bisschen was anschauen auf dem Fantasy Filmfest in Hamburg, was halt ja zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung erst noch aussteht, denn ich habe immer noch nicht so die ganz großen Favoriten geschafft, aber immerhin, sag ich mal, eine nette Überraschung, eine ja leichte Ernüchterung. Und ein Film, der leider sein Potenzial nicht so ganz ausschöpft. Und dann gibt's aber noch einen kleinen DVD- und Blu-ray-Tipp von uns. Denn ich habe jetzt einen Film nachholen können, den hatte Tino schon, glaube ich, mal echt vor, keine Ahnung, ich glaube, du hast schon vor über einem Jahr, glaube ich, mal von diesem Film
gesprochen. Ja, ich glaube schon relativ. Also immer, wenn wir über irgendwelche One-Shot-Filme sprechen, was ja ab und an mal passiert, erwähne ich auch immer wieder, habt ihr schon Boiling Point geguckt oder wie er jetzt in Deutschland heißt. Und da finde ich den deutschen Titel eigentlich auch okay, beziehungsweise nachvollziehbar, Yes, Chef. Ja, und wieso, weshalb, warum, dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall besser als Trittfester Schwester. Über diesen Priester, der mit dem Fahrrad irgendwo rumfährt oder diese Nonne. Obwohl es mir auch immer ein bisschen Respekt abnötigt, weil ich ja super gern mal einer von diesen, wie nennt man das? Ist das eine Redaktionssitzung oder so, wo man sich so überlegt, diese französische Feel-Good-Comedy, die müssen wir unbedingt irgendwie noch umbenennen. Wie hieß der denn? Aber ich glaube, es ist auch nur der Subtitle, aber Trittfester Schwester. Oh, wenn man Trittfest eingibt. Ach nee, okay. Luther Trittfest auf, mach's Maul auf, hör bald auf, was? Okay, Google vervollständige
Du sollst nicht ChatGPT nebenbei benutzen.
Ja. Hör auf. Ah ja, der Film heißt eigentlich das Nonnenrennen und der Untertitel ist Drittfester Schwester.
Ja gut, ey, aber auch das ist trotzdem schon geil. Also ich meine, allein für sowas bleibt der Film ja dann in Erinnerung, zumindest bei den richtigen Leuten.
Ja.
Und die anderen gehen sowieso schon rein, weil sie wegen Nonnenrennen gekauft sind.
Ja. Entschuldigung, aber das Vorschaubild sieht auch ausgezeichnet aus. Oh Mann. Einmal so 7, 8 Leute, die auf der Straße liegen, mit so Fahrrädern und in der Mitte, Vorderpunkt steht eine Nonne und zeigt einen Vogel. Oh Mann. Schade, dass wir uns für Genrefilme entschieden haben, ey.
Ja, gut, vielleicht taucht der ja mal noch in unserem Nonnen-Spezial auf.
Ja. Ja, ich merk's mir mal vor.
Ja, also, und für euch da draußen, ihr habt jetzt schon einen ersten Filmtipp.
Ja.
Ungewollt. Das Nonnenrennen.
Ja. Und auch ungesehen.
Ungesehen,
das,
genau.
Das möchte ich mir nicht unterstellen lassen, dass ich den geguckt habe.
Nach dem Beititel, warum nicht? So, aber ich habe gesehen, oder ich habe sehen können, Funeral, oder The Funeral, wie er heißt.
Ja, da hatte ich dich ja gebeten, Bescheid zu geben, falls der gut ist, dann würde ich ihn auch noch gucken, aber irgendwie, hast du es überlesen oder erfahre ich jetzt in den nächsten Minuten, warum du dich nicht gemeldet hast?
Ja, ich glaube nicht, dass dieser Film dir gefallen würde. Ja, ich glaube nicht, dass dir gefallen würde, denn ich versuche einmal kurz hier die Handlung wiederzugeben oder die Inhaltsangabe, die das Fantasy Filmfest geschrieben hat und dann halt eben meinen Eindruck dazu kurz zusammenzufassen. Inhaltsangabe des Fantasy Filmfests lautet: Die Leiche muss weg. Vor allen Dingen muss sie verschwunden sein, bevor die einflussreiche Familie einer unter mysteriösen Umständen getöteten jungen Frau Scherereien mit der Polizei bekommt. Leichenwagenfahrer Kemal, würden wir glaube ich sagen, wird mit dem schmutzigen Job beauftragt. Er soll sich auf dem Land bis auf Weiteres mit dem Sarg verschanzen. Doch so tot ist die Ermordete mit dem angeritzten okkulten Symbol über dem Brustbein gar nicht. Lebendig im eigentlichen Sinne allerdings auch nicht. Dafür ist sie hungrig. Hungrig nach menschlichem Frischfleisch und Vergeltung.
Klingt nach Potenzial. Ich mag auch das Poster.
Ja, cool und aus. Und da wären wir schon beim Ding, beim Stichwort Potenzial. Hm. Der Film spielt in der Türkei, was ich schon mal einen spannenden Faktor fand, so, weil man sieht nicht so viele Filme aus der Türkei. Ich kenne jetzt halt die von hier, wie heißt der, Can Öfredal? Hier Baskin, Housewife und ich glaube, einen habe ich noch von ihm gesehen. Aber den fand ich halt leider dann auch nicht mehr so.
Ja, bei ihm ist auch so sehr viel mehr Potenzial da, aber auch nicht so abrufbar.
Ja.
Und ich kenne halt und eigentlich nur diese Nuri Bilge Ceylan Filme, die immer 7 Stunden gehen, aber sich anfühlen wie 5 und immer irgendwelche komplexen Kriminalfälle behandeln. Die mag ich auch ganz gern, aber dann hört es bei mir eigentlich auch auf mit Filmen aus der Türkei.
Oh. Und ja, und jetzt halt den jetzt so, wie gesagt, das Setting mitzukriegen, Türkei, alles klar, cool, fand ich schon interessant. Ich meine, am Anfang habe ich es gar nicht so sehr verstanden, weil ich musste mich erstmal in diese Sprache einfinden. Ich habe den Film im Original mit Untertitel geguckt und fand dann halt schon spannend, als das Wort oder der Begriff Ehrenmord aufkommt. So. Hm. Ja, aber ich sehe natürlich halt auch dieses Symbol auf ihrer Brust und denke mir halt auch, okay. Und es wird sogar relativ schnell eingeführt, dass Cemal oder Kemal feststellt, dass diese junge Frau noch am Leben ist. Mhm. Ja, und er nimmt sie dann halt mit in sein Hotelzimmer und erwäscht sie und kriegt dann halt auch relativ schnell mit, dass die halt nicht irgendwie was trinken will oder was essen will, sondern dass sie halt Frischfleisch oder Menschenfleisch halt braucht oder Blut. Ja. Und sie ist auch nicht völlig in der Art und Weise wie ein Zombie, was ich halt ebenfalls spannend fand. Also sie ist mehr ein Ghoul als ein Zombie.
Okay.
Ja, das fand ich halt auch dann einen interessanten Ansatz. Und dann, ja, dann kommt hinzu, dass da im Hintergrund ja scheinbar irgendwas ist, was mit ihrem Zustand zu tun hat. Und den fand ich auch echt spannend. Mhm. So. Plus die Türkei, die hier gezeigt wird, ist halt eine sehr karge, triste, düstere, diesige Türkei so. Also komplett das Gegenteil von dem, was man sonst so sieht, mit eher trocken und sonnig und staubig und so weiter. Mhm. Ja, also auch das fand ich halt cool, weil du halt hier in Regionen, sag ich mal, oder in Bereiche kommst, die du sonst nicht so abgebildet oder die ich bisher nicht so wirklich abgebildet gesehen habe. Mhm. Ja, und das Ganze steuert dann auch auf ein Finale zu, das echt ordentlich ist so. Also was wirklich eine gewisse Härte besitzt und halt auch in seiner Härte eine gewisse Authentizität, obwohl man halt hier schon natürlich jetzt mit einem Menschen oder mit einer Person zu tun hat, die eigentlich tot sein müsste und trotzdem noch durch die Gegend rennt. So, ne? Und das war auch, sag ich mal, insofern gut. Aber der Film geht halt leider viel, viel zu lang. Mhm. Ja, der hält sich halt mit Stationen oder mit Szenen auf, die ja einfach zu lang sind, die zu lang ausgespielt werden, die eigentlich nicht notwendig sind und die dann auch immer ein bisschen plötzlich kommen. Und das ist so der zweite bedauerliche Fakt. Cemals Entwicklung in diesem Film ist sehr plötzlich und wir haben wirklich, wir kriegen so kaum was an die Hand, um sich erklären zu können, warum. So, ja, und es ist schon erstaunlich, wie viel Zeit der Film zwischen seiner Entdeckung, dass dieses Mädchen noch am Leben ist und eben dem Finale, wie viel Zeit der sich dazwischen lässt und dabei aber nicht so wirklich viel erzählt, sondern eigentlich immer wieder nur die gleiche Situation immer ein bisschen mehr ausbaut, so, ja, weil das Mädchen ist halt nicht wie ein Zombie, sondern hat halt Interesse, Neugier und auch motorische Fähigkeiten, die deutlich über dem liegen, was wir von herkömmlichen Zombie-Filmen oder Zombie-Darstellungen kennen, so, ne? Also selbst wenn Zombies irgendwie schnell rennen, sind sie doch nicht motorisch so ausgereift oder ausgefeilt, wie jetzt diese junge Frau hier in dem Film. Und das ist ein bisschen schade, weil dieser Film meandert und wabert dann so dahin und du kriegst auch nicht so wirklich die Erklärung, was das alles da sollte, was aber in Ordnung ist. Ja, und ist halt dann irgendwann vorbei.
Okay.
Und hinterlässt halt eher so ein bisschen, ja, zermürbenden, aber nicht im positiven einen Sinne, so nicht, nee, nicht so ein, zermürbt ist vielleicht das falsche Wort, eher so ein zerdehnter Eindruck, weißt du? Und das ist schade, ja, also sowohl das Mysterium, was dahinter steckt, wie auch die Entwicklung oder die Motivation von Cemal, als halt eben auch, sag ich mal, die Verdichtung von allem, das reißt den Film echt ein bisschen runter. Also, dass der halt weniger verdichtet, die Figur zu wenig erklärt und auch am Ende ja, den Hintergrund ein bisschen zu offen lässt, was ich aber nicht so schlimm finde. Ja, also ich kann alles in allem mit dem leben, aber ich kann ihn nur ganz, 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 ganz vorsichtig empfehlen.
Okay, ja, dann mache ich da wahrscheinlich eher so. Also auch nicht die Art von Slowburn, die ich mutmaßlich mögen würde, sondern es passiert halt einfach nichts. Also Slowburn wird ja auch oft irrtümlicherweise mit es passiert nichts verwechselt, obwohl ja ganz viel passiert. Aber dieses Szenen immer wieder wiederholen ist ja oft auch eher so eine Rechtfertigung, ein Kurzfilmstoff. Also das immer wiederkehrende Thema, Kurzfilmstoff auf Langfilmlänge auszuwälzen.
Ja, sie haben halt das Problem, also sie haben natürlich die Situation, dass Cemal da einen Monat versuchen muss, die Frau zu verstecken. Und das ist halt auch so ein Ding, also dem Film gelingt es dann so gesehen, oder der ist sehr sprunghaft dann teilweise. Ja. Manchmal kriegst du nur ganz minimale Hinweise, wie so ein Radio, eine Radio- oder Fernsehübertragung im Hintergrund, die mal andeutet, dass schon ein paar Tage vergangen sind.
Okay.
Ja. Und es ist nicht unbedingt Slowburn in dem Sinne, dass einfach nichts, also dass wenig passiert, sondern es passiert eigentlich schon was, aber das, was passiert, ist entweder repetitiv oder halt zu lang gezogen. So, ne? Also wo du halt denkst, jetzt komm doch mal, fahr doch mal weiter oder beziehungsweise geh doch mal weiter voran. So. Und das ist leider in einer Auffälligkeit gewesen, die mir halt so den Gesamteindruck dann doch ein bisschen verschlechtert
hat. Ja, okay. Wenn wir schon mal die seltene Gelegenheit haben, über türkische Horrorfilme zu reden, will ich noch kurz eine Empfehlung loswerden, weil ich da auch schon seit Jahrzehnten, kommt es mir schon vor, Schröck und Hacker zu zwingen will. Der Film heißt Ivy, beziehungsweise im Original Sarmacik, S-A-R-M-A-S-I-K, geschrieben. Und da geht's um einen, ja, um so ein Frachtschiff, dessen Besitzer aber Konkurs gehen und deswegen darf das Schiff nicht anlegen im Hafen in der Türkei. Und die müssen halt eine ungewisse Zeit einfach auf diesem Schiff bleiben, weil sie quasi staatenlos dadurch geworden sind. Und der Film ist eigentlich auch eher wie so eine Art, ja, wie so eine Art Sozialarbeiterdrama inszeniert, aber trotzdem ein Horrorfilm, weil sie halt auf diesem Schiff durch diese Isolation und weil sich dann auch quasi wie so zwei Lager bilden, weil die einen wollen dann rebellieren gegen den Kapitän und quasi das Schiff übernehmen und trotzdem in den Hafen reinsteuern, während die anderen einfach nur apathisch die Zeit absitzen wollen, dann auch immer mehr ein Horrorfilm. Und merkwürdigerweise relativ unbekannt, obwohl ein Horrorfilm mit einer Letterboxd-Wertung von 4,0 ja schon sehr ungewöhnlich ist. Und ja, den möchte ich hiermit nochmal ins Herz legen, weil es gibt halt wenige so sozialkritische Horrorfilme, die irgendwie grounded wirken, aber trotzdem spannend sind und auch so ein, ja, erst so einen menschlichen Horror behandeln und dann halt immer mehr in diesen Wahnsinn abdriften. Das hat mir echt sehr gut gefallen.
Sagst du den Titel noch einmal?
Ivy, I-V-Y, steht auch schon auf deiner Watchlist.
Okay.
Kann ich nochmal, also ich behalte ihn mal im Hinterkopf, weil vielleicht findet man mal wieder irgendwas, weil den haben wir, nee, wir hatten keinen Schiffshorror, wir hatten nur Unterwasserhorror, oder?
Ja.
Schiffe Schiffshorror, hatten wir noch gar nicht.
Schiffshorror, ja, da, ich meine, da müssten wir Deep Rising eigentlich nochmal besprechen, ne?
Ja, und die ersten 5 Minuten von Ghost Ship.
Ja.
Und die letzten 85 nicht.
Obwohl, wir könnten dann ja den Begriff ein bisschen erweitern, weil dann hätten wir ja sowas wie Höllenfahrt der Poseidon oder so noch ein bisschen mit dabei.
Und Virus.
Und Speed 2, Cruise Control.
Ja.
Da hätte ich mal tatsächlich Lust drauf.
Recht. Ja, aber hätte ich auch Bock, den jetzt nochmal zu gucken, weil damals war man schon mit so einer
frustriert.
Ja, mit so einer Frustrationshaltung irgendwie drin nach einer Viertelstunde, aber ich glaube, der könnte auch, also entweder ist er noch schlechter geworden oder er hat ein paar Qualitäten, die man damals nicht so wahrnehmen konnte.
Also ich sag mal so, das Finale, muss ich ja sagen, das habe ich damals nicht so registriert und das weiß ich, das habe ich dann irgendwann nochmal in so einem Essay oder sonst irgendwas gesehen und habe gedacht, ja stimmt eigentlich, ist schon ganz geil.
Ja, ja, eben, also, deswegen, der hat glaube ich schon...
Ja, geil, ey, ja, wirklich, dann. Ich habe nämlich auch nochmal Bock, den zu gucken, weil, der Frust damals, also es war nicht so Frust, es war eher so Entsetzen, weil ich mir gedacht habe, ey, Alter, wie könnt ihr denn von diesem geilen Busfilm zu diesem schlimmen Schifffilm werden? So, wie geht das?
Positiv formuliert haben sie versucht, sich nicht zu wiederholen, aber,
Das heißt doch nicht, dass du völlig absurd werden sollst.
Ja, klar nicht, aber ich glaube auch, dass ich den heute mehr mag als damals und über Triangle könnte man sprechen, also erstmal.
Schifffilme, geil.
Schiffshorrorfilme ist hiermit eingeloggt.
Cool. Cruise Control. Ha. So. Weiter im Text. Guck mal, wie viele Sachen jetzt hier auf einmal schon wieder entstanden sind, die mir eigentlich gar nicht so auf dem Zettel standen. Dann habe ich einen Film gesehen. Ja, und auch hier. Okay. Es tut mir so leid, weil ich wollte diesen Film eigentlich echt gerne mögen.
Ah, okay. Da sind wir ja Gott sei Dank beide auf derselben Seite.
Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Inhaltsangabe ich am besten vorlesen soll. Ich habe eine vom Cinecittà und ich habe noch eine von einem, ich glaube, es ist ein Kinder- und Jugendfestival, Lukas Filmfestival. Ach, Lukas,
ja. Mhm. Ja. Ja, nimm mal das vielleicht. Also ja, okay, ich kenne beide nicht, aber nimm mal das vom Kinderfilmfestival.
Ja, dann nehme ich das vom Kinderfestival, weil das war nämlich echt, da habe ich nämlich gerade noch mal schlucken müssen, als ich gesehen habe, was, der lief da? Okay.
Aber das, also generell, dieses Lukas zeigt eher Filme, die nicht, also von der Altersfreigabe nicht unbedingt für Jugend oder für Kinder entsprechen, sondern eher Filme, die Kinder, Jugendliche gucken sollten, weil sie sich eher mit deren Themen beschäftigen.
Okay.
Ja,
okay.
Also da liefen ein paar Hartes, da lief auch dieser Blaze zum Beispiel.
Ja gut, Blaze ist auch nicht ohne, ja.
Ja,
ich muss aber auch sagen, kann man machen.
Ja, also ich finde sowas gut, also nicht so Filme, wo Eltern sagen, das sollten die Kinder mal sehen, muss ich mir keine Sorgen machen, weil am Ende wird bei Patterson und Findus wieder alles gut ausgehen, sondern halt auch schon mal so ein paar challenging Sachen.
Ja, ich meine, wir haben gestern Also einmal kurzer Einschub, ne? Aber wir haben gestern tatsächlich mit den Kindern Die unendliche Geschichte geguckt.
Uff, ja? Okay.
Und meine Tochter sagte am Ende, der war gruselig so.
Ja, der klar, der ist auch gruselig. Also dieses, wie das Pferd im Sumpf ertrinkt.
Ja, ich glaube,
das war Hilflosigkeit von ihm, also ich finde auch, dass der ganz schön hart.
Ja, gut, das mit dem
Pferd. Also hart, so. Und, aber das macht's auch gruselig, weil er halt nichts machen kann und so.
Ja.
Und dann die uralte Morla, die dann da so hochgeschossen kommt, während man noch im Schockzustand ist, also.
Ja, aber die fanden sie eher lustig.
Ah, okay.
Nehm ja, weil die muss auch ja niesen die ganze Zeit so.
Ja, stimmt, ja, da kann ich mir nicht. Aber ich habe auch, also wenn ich jetzt so zurückdenke an Die unendliche Geschichte, ist das für mich auch eher eine belastende Erfahrung gewesen.
Er ist schon düster, aber ich mochte dieses Düstere immer. Ich mochte ja halt auch Labyrinth und dunkle Kristalle. Ja,
Labyrinth habe ich auch, nee, dunkle Kristall habe ich richtig Angst gehabt vor diesen Puppen.
Ja, die also ich meine, ich fand das auch nicht wirklich wohlig so, aber ich fand es faszinierend. Also es hat mich immer angezogen, weißt du?
Ja, mich haben so Puppen immer fertig gemacht. Auch diese Müllhalde bei wie hießen sie nicht? Muppets?
Fraggles.
Auch die schlimm ist eine Müllhalde. Irgendwie. Ja.
Und Joey.
Ja, aber ich habe auch Angst gehabt vom Cover von Siebenstein. Den fand ich auch super creepy.
Okay, nee, da bin ich jetzt raus.
Doch, wie der da liegt und redet die ganze Zeit. Bah.
Das ist doch Sesamstraße, Alter. Das ist doch
ja, aber der wirkt immer so wie jemand, der so, wenn mal keiner hinguckt, irgendwie, hey, krabbel mal in mich rein und dann verrottet man da drin, weil der Koffer von innen sich nicht mehr öffnen lässt. Wie so eine fleischfressende Pflanze war der in meiner Wahrnehmung immer. Und um nochmal einen Einschub zu machen, aber ich muss es mal irgendwie, ich habe es nur meiner Freundin bisher erzählt. Ich war nämlich bei Tom, um ein paar Pflanzen für den Balkon zu kaufen. Und da habe ich einen Typen gesehen, der die ganze Zeit leise vor sich hingeflüstert hat. Und er hatte ausschließlich fleischfressende Pflanzen in seinem Wagen stehen. Bestimmt 10, 15 Stück davon.
Ja.
Ja.
Lauter kleine Audreys.
Ja, oder halt auch laut, ja, entweder das. Oder er sitzt jetzt zu Hause und versucht die Leiche an diese Pflanzen zu verfüttern die nächsten 10 Jahre. Aber es wirkt schon so ein bisschen horrorfilmmäßig. Also das hat mich.
Ja, oder vielleicht ist unser Hirn auch ein bisschen verkorkst in der Beziehung, das weil kann wir uns zu viele sein. Filme reinziehen.
Ja, weil wir selbst, wenn wir einen Kinderfilm gucken, wird's nämlich skurril. Immer wieder halbwegs ungelenk auf Riddle of Fire zu kommen.
Der ja aber auch skurril ist.
Ja.
Das wollen wir ja gar nicht abstreiten. Ja. Also, wir wollen noch einmal kurz über Riddle of Fire reden. Und hier die Inhaltsangabe vom Lukas Film Festival. Als Alice, Jodie und Hazel ihr neues Videospiel testen wollen, ist die Enttäuschung groß. 10 Flammen zeigen ihnen an, dass der Fernseher mit einem Passwort gesperrt ist. Und das, obwohl sie die Konsole selbst in einem der wohl coolsten Diebeszüge überhaupt erbeutet haben. Die drei sind eigentlich nur ein Blaubeerkuchen davon entfernt, dass Hazels und Jodys Mutter das Passwort rausrückt. So zumindest die Theorie. Auf der Jagd nach der letzten Ingredienz, einem gesprenkelten Ei, stoßen die Kinder jedoch auf mehrere Hürden, die ihre Mission Pi abenteuerlich werden lässt, als zunächst erwartet. Abenteuerlicher werden lässt, als zunächst erwartet. Entschuldigung. Können sie es schaffen, das Feuerrätsel zu lösen? Oh, das ist aber eigentlich ganz sweet.
Ja,
also. Und es ist so sweet. Es ist so sweet. Was willst du machen? Ey, der Film, gefilmt in 16 mm, Regiedebüt, 3 kleine Kids mit Motorradbikes und Paintball-Knarren so, beschließen dem Cowboy ein Ei zu klauen, was sie brauchen, um den Kuchen zu backen und landen dabei in einem Hexenzirkel. Wie einfach kann's sein? Ja, irgendwie, aber.
Ja, mir tut's halt auch echt. Also erst hat es mir irgendwie leid getan, als ich gemerkt habe, oh, es klickt mit mir nicht so richtig, weil das schon wieder so wirkt, als ob man komplett vom Hass und Gram zerfressen ist und sich nicht auf sowas Niedliches einlassen kann. Aber je mehr oder je, also ich habe den Sitges gesehen und dann wusste man nicht so, weil natürlich war in Sitges die Stimmung gut im Saal, aber die war ja auch beim letzten Halloween-Film gut. Deswegen ist das auch immer nicht so ein Indikator, wie der Film wirklich wirkt. Und ich dachte so, okay, warum funktioniert das nicht? Weil ich mag ja gern solche Filme aus Kinderaugen, wo die Kinder aber nicht wie Kinder sind, sondern halt wie so, oder wie, wo, nee, wo sie nicht wie kleine Erwachsene sind, sondern wirklich wie Kinder handeln. Also wo auch Kinderlogik vorkommt, wo nicht alles erklärt wird, wo manche Sachen auch einfach unverständlich sind, weil die Kinder selbst nicht verstehen. Also auf dem Papier hätte das in meinen Top 10 landen müssen eigentlich.
Ja, aber, Traum, also wirklich ein Traum,
ja.
Aber was man sagen muss, Regisseur Wie heißt
Chris
er?
Colli? Warte, ich schaue noch. Razzulli, Weston Razzulli.
Weston Razzulli. Das Problem ist meiner Ansicht nach schon ganz, ganz auffällig oder stark Kill Your Darlings. Hm. Ja, es gibt hier so viele Szenen, die sind entweder nicht wirklich notwendig oder werden genau wie bei Funeral viel zu lange ausgespielt.
Ja, so das.
Es gibt hier einen Moment, wo Hazel ist es, glaube ich, an so ein Lagerfeuer kommt mit einer Pfanne voll Essen und dann isst er. Und es ist ja auch in Ordnung, er hat Hunger. Ich meine, die rennen den ganzen Tag da durch die Gegend und versuchen da diesen Hexenclan auszuspionieren. So, mhm. Ne? Kann ich alles nachvollziehen, dass der kleine Junge dann sich denkt, geil, oh, ich zieh mir was rein. Aber zeig das doch dann nicht 5 Minuten so.
Ja.
Also bitte, das ich verstehe es ja. Er kann sich ja was reinziehen, aber cutte dann doch irgendwo anders hin, bring die Geschichte doch echt vielleicht 2 Minuten dann irgendwie voran. So.
Also,
es muss nicht.
Und auch sowas würde man, glaube ich, verzeihen, weil es ist ja ein Problem bei vielen Debütfilmen, dass sie einfach zu lang sind, weil, wie du schon gesagt hast, Kill Your Darlings nicht betrieben wird oder man vielleicht auch hofft, dass durch so eine Szene so eine lakonische Entschleunigkeit reinkommt, weil die Szene hat mich auch genervt, dann habe ich versucht, sie mir irgendwie schön zu reden, weil einerseits da so ein krasser Zeitdruck, andererseits für Kinder ja aber auch immer das, was sie gerade im Moment machen, dann doch am wichtigsten, weil sie ja noch nicht so ein Gespür für Zeit im Allgemeinen haben. Aber auch das nervt ja trotzdem beim Gucken. Also wenn ich quasi mir wieder versuchen muss, die Szene schön zu reden, weil ich irgendwie noch den Film mögen möchte, dann ist er eigentlich ja schon gescheitert und ja. Also er erholt sich leider davon auch nicht mehr Sinn. Ein paar ganz schöne Szenen drin, aber ich finde auch, dass es sind halt Kinder, deswegen tut es mir auch alles so leicht, aber auch da muss das Schauspiel dann halt stimmen oder halt zumindest, ja, oder zumindest aus einem Guss sein. Aber teilweise spielen sie sich da einen Wolf, teilweise wirken sie schon fast so abwesend oder unkonzentriert. Also es.
Man merkt gerade bei Jodie, glaube ich, ja. Bei Jodie merkt man, der wird immer etwas ab. Oder der,
ja,
ne?
Es ist ich glaube, ja.
Junge, oder? Ja, doch, meine ich schon, ist ein Junge. Der wird immer ein bisschen abgesetzt von anderen gefilmt und inszeniert. Also, es ist ein Gag, ihm Untertitel zu geben, weil er halt schon ein bisschen nuschelt oder irgendwie so ein bisschen Kindersprache immer noch spricht oder nicht alles so wirklich grammatikalisch richtig ausdrückt. Alles cool, fand ich eine nette Idee, kann ich auch mit leben. Aber man merkt halt, wie gesagt, dass der Kleine daneben schon, ich glaube, ein absoluter Laie ist und immer noch mal, glaube ich, eine etwas eigene Behandlung braucht oder so. Also man merkt, also es sind so viele Dialogszenen, die ihn nur einzeln zeigen, obwohl man vorher gesehen hat, dass er neben den anderen steht oder sonst irgendwas. Das ist mir schon, also ich weiß nicht, ob das Teil des Ganzen war oder einfach eben notgedrungen, weil der kleine Junge halt schon viel Text hat und den halt nicht immer ganz hinkriegt, so, ne? Also das sind halt einfach dann schon sehr authentische Kinder und das ist auch sehr schön. Das ist auch sehr schön. Aber es hat bei mir leider auch nicht, also der Funke wollte nicht wirklich überspringen. Und es brennt mir in der Seele. Also es ist mir ein Feuerrätsel so gesehen, warum das nicht so an mich rangehen wollte. Aber auch hier, es wird leider zu sehr zerdehnt und anstatt sich irgendwie ein bisschen auch auf die Kurzweiligkeit zu konzentrieren. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding. Für wen ist die Zielgruppe gedacht?
Ja.
Wer ist als Zielgruppe gedacht? Soll das wirklich ein Kinderfilm sein? Das glaube ich nicht, wenn dann plötzlich die Cannibal Holocaust Scores anklingen, so, ne? Das weiß ich nicht. Und ich finde auch allgemein ist der schon von seiner Stimmung, ist der schon recht finster, zumindest was die Gruppierung um den Cowboy und die Hexe angeht, so, ne? Also, das ist schon nicht, das wirkt nicht irgendwie märchenhaft oder weiß ich nicht, so auf so eine gewisse Art überhöht. Ich finde, das wirkt schon echt arg bedenklich, ja? Also, da ist der Film schon echt richtig in einem, sag ich mal, ernsthaften Horrorgenre angesiedelt. Was ja auch wieder faszinierend und spannend ist, dass der versucht, noch mit diese Einflüsse mit reinzubringen. Aber sie gehen nicht so richtig auf im Gesamtkontext.
Also für mich halt leider auch nicht, weil er ist ja eindeutig bei sowas wie Stand By Me oder Goonies inspiriert, hat dann aber teilweise eher so ein Tempo wie Picknick am Valentinstag und versucht halt auch so diesen Charme von Napoleon Dynamite. Wes Anderson drängt sich halt einfach auf, dann diese 16mm Optik. Also wie gesagt, so auf dem Papier klingt das alles mega, aber die Umsetzung wirkt dann halt auch immer selbstzweckhafter, wie dieses Cannibal Holocaust, weil es mir halt auch irgendwie sauer aufgestoßen, weil es soll halt so ein wissendes Lächeln oder so ein, also wieder so eine Checkbox irgendwie abhaken im Kopf vom Zuschauer und der Zuschauer ist halt eindeutig kein Kind.
Ja, also so als Checkbox abhaken fand ich es nicht. Ich fand den Einsatz davon schon irgendwie charmant, muss ich sagen, weil das war das Letzte, womit ich gerechnet habe.
Ja gut, das also, stimmt, aber auch das zieht einen ja wieder raus, weil man weiß ja, dass der Regisseur weiß, dass man es erkennt und das finde ich, also das ist schon irgendwie auf eine Art und Weise charmant, auf eine andere Art und Weise aber auch so berechnend und der ganze Film ist halt zu berechnend, finde ich. Also für ein Regiedebüt finde ich viele Sachen zu berechnend, weil er versucht, möglichst viele Sachen unterzubringen, wo man begeistert in die Hände klatschen würde, wenn man sie liest. Aber dafür ist es dann halt, er nimmt teilweise halt den Mund leider zu voll. Also gegen Ende sagen sie auch so, ja, wir gehen jetzt an einen Ort, wo alles passiert, was man sich nur vorstellen kann. Und da ist man an dem Ort und denkt sich so, okay, da ist die Fantasie halt auch ein bisschen begrenzt oder auch das Budget und das ist halt auch wieder schade bei so Filmen dann irgendwie am Budget rumzunörgeln oder was in den Szenen gemacht wird, aber es zwingt ihn ja auch keiner eine Superlative aufzustellen, die dann 5 Minuten später nicht eingelöst werden kann. Also er setzt sich oft unnötig unter Druck und ja.
Wie hieß nochmal dieser Film mit dem Papplabyrinth? Genau, Dave Build the Maze.
Ja.
Ja. Der finde ich zum Beispiel, ja. Der macht das halt irgendwie einen Tick cleverer und charmanter, auch obwohl der seine Längen hat und nicht alles hundertprozentig oder nicht alles so gelungen über die Ziellinie bringt, so, ja. Aber ja, im Vergleich, und es ist wirklich, und das ist halt, das ist hier wieder so ein Film, der. Ich finde immer, es gibt so zwei Arten von Filmen, die ihr Potenzial nicht richtig ausschöpfen. Die einen, die so ein bisschen wütend machen deswegen und die anderen, bei denen man dann eher so traurig ist oder bedauert oder also bedauernd, ja. Und ja, Riddle of Fire gehört für mich zu letzterer, so, ja, weil er halt wirklich, ich finde das alles in allem ist das echt so eine nette Idee oder beziehungsweise so eine schöne Idee und eine tolle Herangehensweise und dann auch für Filmfans irgendwie noch eine Menge Futter mit dabei und so weiter. Es hätte so deutlich mehr bei mir zünden müssen, aber es hat es leider nicht und das tut mir leid. Also das ist schade.
Ja, finde ich halt auch. Also er hat mich zwischendurch auch ein bisschen, dann sauer gemacht wegen dem vergeudeten Potenzial, aber dadurch, dass es halt wirklich ein Regiedebüt ist und es ist auch eins dieser Regiedebüts, wo man sich so denkt, das hat jetzt nicht für mich persönlich geklickt, aber man will auf jeden Fall sehen, was die Person danach macht. Also es ist halt schon, also das als Visitenkarte ist das schon mega und gut möglich, dass man beim nächsten Film noch abgefuckter danach ist, weil man denkt, ey, es hätte doch schon wieder eigentlich alles hinhauen müssen, aber ja. Und tut mir halt echt leid, weil irgendwie ein Film, der so auf Niedlichkeit setzt und so, dann so wenig connecten zu können. Aber ich finde, wenn man einmal raus ist, nervt es einen halt auch immer mehr. Dann sieht man diesen eigentlich geilen 16mm-Look und denkt so, ja, jetzt auf 16mm gefilmt. Also man verfällt während des Films schon immer mehr in so einen Zynismus halt, weil dann, da hat das Kind wieder niedlich gemacht, da sind Untertitel. Also der Film, wenn man einmal raus ist, wendet sich der Film so richtig krass gegen sich selbst irgendwie, finde ich, weil er auch diese, auch so einer Videospiellogik folgt dann, das ist ein Passwort, wir brauchen Blaubeerkuchen und die Bäckerei hat keinen, der Bäcker liegt im Bett und kann nicht, wir müssen Kuchen selbst backen, wir brauchen die Zutaten, das ist ein Gegner, da ist ein Zwischengegner, da ist der Endboss. Also es ist dann alles so, wo man so denkt,
So, jetzt wisst ihr, wie ich teilweise mit Tino Hahn im Kino sitze.
Ja, auch genau die Lautstärke und auch die ganze Zeit. Oh, das könnte ich aber Oh, ich habe halt immer zu viel Angst, einen aufs Maul zu kriegen, aber als Prank wäre das wirklich gut. Auch schon Filme so vorher schon mal geguckt zu haben und sich dann so neben Leute setzen. Ja. Und jetzt kommt, jetzt kommt raus, Kevin Spacey in Wirklichkeit die ganze Zeit, steht bestimmt unten auf der Tasse. Denen fällt auch nichts mehr ein in Hollywood. Ja. Ach, das wäre lustig.
Gut. Gut, 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 gut. So. Und jetzt kommen wir zu einer Überraschung.
Ja.
Also etwas, womit ich nicht gerechnet hätte, vor allem nicht nach den ersten 30 Minuten dieses Films.
Aber das ist ein gutes Beispiel, dass ein Film schafft halt einen nochmal zurückzugewinnen, weil ich hatte den auch, also nicht aufgegeben, aber dachte so, ja, ach okay, ich werde den eher als sympathisch und ambitioniert, aber irgendwie auch nicht für mich im Gedächtnis behalten, aber der hat es ja dann doch geschafft, einen noch irgendwie mehr für sich einzunehmen, also das geht halt auch.
Ja, das geht halt auch. Das geht halt auch und das anhand dieser Story, das müsst ihr euch jetzt reinziehen. Also, ich habe diese Inhaltsangabe auch von einer Kinoseite, also von City Kino München oder so, glaube ich, weil die war am längsten und klang am offiziellsten. Die anderen waren relativ kurz. Ich könnte auch die kurze vorlesen von Amazon, aber die ist halt wirklich arschknapp. Dr. Elizabeth Derby ist vom irritierenden Verhalten ihres neuen Patienten derart fasziniert, dass sie sich entgegen aller Berufsethik zu einem Hausbesuch hinreißen lässt. Der endet prompt in einem Blutbad. Hilflos muss die Psychiaterin von da an zusehen, wie ihr Leben immer stärker außer Kontrolle gerät. Denn der attraktive junge Mann, dessen dämonische Wahnvorstellungen ihn fast um den Verstand bringen, birgt ein schreckliches Geheimnis.
Aber auch nur fast um den Verstand.
Ja. Oh, wo fangen wir an? Also, erstmal würde ich sagen, ich wusste nichts. Ich wusste Joe Lynch. Und Joe Lynch, okay, der hat jetzt nicht die hochwertigsten oder ich sag mal, teuersten Filme gemacht, ja. Aber mit Chillerama und so hatte ich schon meinen Spaß. Das will ich gar nicht. Oder Mayhem habe ich mir auch angeguckt. Also es war alles in Ordnung so. Wenn man weiß, dass der Mann ein bisschen billiger filmt, dann ist man da schon, glaube ich, schon auf einiges gefasst so. Aber dann geht dieser Film los. Und ich denke mir so, aha, Mächte des Wahnsinns mit Heather Graham anstatt Sam Neill. Naja gut, komm. Weiter geht's. Ey, und dann wirklich eine halbe Stunde habe ich mir gedacht, was gucke ich mir an? Was hat Heather Graham gemacht? Also wem schuldet die Geld, dass sie sich in diesem Softporno hier irgendwie über die Runden quälen muss? So, ne? Also wirklich, es war unglaublich. Diese Schwarzblenden, diese zu einem Kreis verengten Blenden, diese Blende durch den Ventilator, der Sex mit ihrem Ehemann, den sie da hat. Ey, die Dialoge, ich konnte nicht mehr. Vor allem alles wird aus dem Off erzählt. Ja. Und ja, ich wusste nicht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen sollte. War mein Mann immer noch der Richtige? Oder habe ich mich doch wirklich auf unnatürliche Weise zu diesem neuen jungen Patienten, der zum ersten Mal in mein Leben getreten ist, verliebt? Ja, bla 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 bla. Ey, ich, keine Ahnung. Ich war fassungslos. Ich war wirklich fassungslos. Und dann halt auch diese Sexszenen, die halt so wirklich schwülstig inszeniert sind. Naja, und dann kommt halt diese, wie soll man sagen, zweite Hausbesuch nach ungefähr 30 Minuten. Und für mich war alles klar. Also nicht mal, ich wusste noch nicht mal, was dieser Film ursprünglich werden sollte oder sein sollte, sondern das, was Joe Lynch hier präsentiert an Inhalten, an Bildern und dann halt auch an Gewalt und Absurdität, hat mir gereicht, um mich halt zu fühlen wie in einem 80er Jahre Stuart Gordon, Brian Usner oder sonst wie Videothekenschlocker, ja. Also ich muss sagen, er hat es geschafft, dieses Gefühl bei mir auszulösen mit all dem, was passiert, nachdem Frau Derby zum zweiten Mal, glaube ich, Sex hat mit eben ihrem neuen jungen Patienten, den wir unter anderem aus Babysitter 1 und 2 kennen. Von einem wundervollen Regisseur namens
MCG.
Ja. Und also, ey, und je weiter dieser Film läuft und je absurder es wird und je blutiger es wird und durchgedrehter es wird und Heather Graham, keine Ahnung, zig Wandlungen vollführt und durch zig Situationen gepeitscht wird, ey, umso mehr muss ich diesen Film in mein Herz schließen. Und dann erfährst du halt, okay, das sollte tatsächlich mal ein Projekt von Stuart Gordon werden, der hier abermals eine Lovecraft-Horror-Kurzgeschichte als, ja, schöner VHS-Reißer inszenieren wollte. Das Ding an der Schwelle heißt das, heißt die Kurzgeschichte, The Thing on the Doorsteps. Und es ist so passend. Es ist wirklich so passend. Vor allem, wenn dann halt auch nochmal von Joe Lynch nicht wirklich subtil, ja, Bücher mit irgendwelchen großen Alten oder ansonsten Tentakelgesichtern
nicht Szene gesetzt subtil, werden. Nicht subtil, fasst den Film halt auch ganz gut zusammen. Also ich wusste leider im Vorfeld, dass es eine H.P. Lovecraft-Verfilmung ist, weil halt sehr stark immer damit geworben wurde, das Drehbuch von Dennis Paoli ist. Und Dennis Paoli hat mit vier Regisseuren zusammengearbeitet. Stuart Gordon, Charles Band, Abel Ferrara und Brian Usner. Und von ihm ist das Drehbuch zu Reanimator, From Beyond, Ghoulies 2, wer erinnert sich nicht, The Pit and the Pendulum, Body Snatchers von Ferrara, Castle Freak, der schlechteste Stuart Gordon-Film mit weitem Abstand und auch ein furchtbares Remake, The Dentist von Usner und Dagon. Dann war erstmal 22 Jahre Pause durch vermutlich diverse Todesfälle im beruflichen Umfeld. Und dann kommt halt 2023 Suitable Flesh. Und Joe Lynch, also sowas wie Mayhem hat mir nicht gefallen, aber immerhin hat Joe Lynch ja auch den zweitbesten Wrong Turn Teil gemacht, was auch einiges bedeutet. Und deswegen war ich schon so, das kann halt in alle Richtungen losgehen. Und mir ging es halt auch in den ersten 30 Minuten so, dass ich dachte, ach nein, ey, aber was habe ich denn auch erwartet? Und dann fängt sich der Film aber, und ich glaube, er braucht auch diese ersten 30 Minuten, um ein bisschen diese Atmosphäre zu erzeugen. Und es hat mir ein bisschen leid getan, dass er nie so ganz durchdreht. Also er bleibt halt immer noch ein bisschen zu grounded leider, weil er sich nicht so ganz entscheiden.
Ja, also für einen Stuart Gordon.
Er kann sich nicht so ganz entscheiden, was für eine Richtung er gehen will. Also es ist ein bisschen so zwischen zwei Stühlen, was mich dann ja auch so ein bisschen nicht traurig gemacht hat, weil ich habe ja trotzdem mehr bekommen, als ich im Vorfeld irgendwie erwartet hatte, aufgrund der von Joe Lynch vorgegebenen Erwartungshaltung aus seiner Filmografie. Aber da hat man auch gesehen, was er, glaube ich, zustande bekommen kann, wenn er wirklich so ein Herzensprojekt umwandeln kann. Weil bei den anderen Sachen weiß ich halt immer nicht so. Also ich glaube, Wrong Turn 2 macht man halt als neuer Regisseur, egal was. Aber ich glaube nicht, dass das so eine Herzensangelegenheit ist. Mayhem, wenn das eine Herzensangelegenheit ist, dann ist mein Herz anders gestrickt als seins oder größer, keine Ahnung. Aber Suitable Flesh war schon echt liebenswert. Also das war auch so, wo ich so dachte, das geht jetzt so in diese Richtung wie diese Joe Begos-Filme, wo ich auch immer ein bisschen auf Kriegsfuß mitstehe, wo ich aber nie verleugnen kann oder wo immer offenkundig ist, dass er jemand Ambitionen hat und sein eigenes Ding durchzieht. Das weiß ich ja immer sehr zu schätzen, auch wenn ich dann so denke, boah, das war jetzt eher so nichts für mich. Und Suitable Flesh war schon relativ viel für mich. Auch wenn ich keinen Bock habe, den jemals nochmal zu gucken, weil ich muss ja immer noch durch die erste halbe Stunde durch.
Ja, aber die kann man ja vielleicht dann, wenn man dann das nächste Mal in der Lage ist, skippen.
Ja.
Aber ich muss auch wirklich sagen, also wenn dann so diese Kleinigkeiten, die sind mir auch gar nicht so auf Anhieb aufgefallen, weil ich wirklich so irritiert von Heather Graham war, auf was sie sich da einlässt. So, ne? Mhm. Und dann halt auch dieser kleine Junge aus Babysitter, so, wo ich gedacht habe, oh ey, wollt ihr mir den ernsthaft als Hot verkaufen? Nein, Mann, nicht mit der Frisur. Ja? Und dann halt auch noch der Ehemann, der dann halt plötzlich hier die sadomasochistischen Tendenzen plötzlich offenbart, wo ich gedacht habe, Alter, was für ein Film bin ich hier gelandet? Und aber trotzdem, wenn dann halt so diese Kleinigkeiten durchschimmern, so, ne, plötzlich bist du dann halt, siehst du dann hier irgendwie Arkham auf der Jacke von, glaube ich, von irgendjemandem stehen sehen, so, ja. Und dann sind da halt irgendwie die originalen Außenbilder, die auch in Reanimator von Arkham gemacht worden sind, sind dann mit drin und so. Also man merkt dann halt auch noch so die kleinen Details, die Joe Lynch da an den Tag legt. Und halt auch wirklich, ich finde halt auch, das größte Problem oder die größte Hürde, die dieser Film hat, ist meiner Ansicht nach nicht diese Softporno erste halbe Stunde, sondern vor allem das Bild, also diese digitale Optik.
Ja.
Wenn der nicht so digital wirken würde und wäre auf analog gedreht, dann würde man den Film, glaube ich, schon von vornherein ein bisschen ja, vielleicht wohlwollender begegnen. Dann wär's immer noch irgendwie schwülstig und sexuell aufgeladen. Mhm. Aber dann hättest du, glaube ich, auch ein bisschen mehr vielleicht den Eindruck, dass das Ganze schon auch bewusst überspitzt ist.
Ja, weil er wirkt schon so, als ob man irgendwie so eine VHS-Kassette irgendwie in so einem Drödelmarkt findet und irgendwie sich so denkt, ach, das ist irgendwas aus 1986 oder so. Aber durch die Optik kann man es halt deutlich verorten, wo er halt wirklich herkommt. Und das ist ein bisschen schade. Und was du jetzt auch gesagt hast, wenn dann so diese Referenzen auf Arkham und so kommen, das ist natürlich im Prinzip auch das Gleiche irgendwie, als wenn jetzt bei Riddle of Fire diese Cannibal Holocaust Musik kommt, aber Suitable Flesh kann sich halt auch drauf verlassen, dass er genau das Publikum erwischt, was so eine Referenz dann irgendwie zu würdigen weiß. Und dann finde ich das halt nicht mehr so selbstzweckhaft, sondern eher so ein schönes Augenzwinkern oder so ein wirklich eine Referenz und nicht so ein Anbietern oder irgendwie so ein Faktenwissen abprüfen. Also ich finde sowas sympathischer irgendwie. Ich kann es schwierig erklären, aber das finde ich deutlich liebenswerter.
Und es gewinnt ja allein, also beziehungsweise ich finde auch, also es ist nur meine Ansicht, aber es ist deutlich gerechtfertigter, weil es ist der gleiche Drehbuchautor, der From Beyond Reanimator und hat diesen Film jetzt geschrieben hat und da so gesehen sein eigenes Universum zu kreieren, wie in Tarantino mit seinen Red Apple Zigaretten.
Es ist halt folgerichtig irgendwie. Es ist halt wie so ein Cameo von Lovecraft irgendwie.
Ja, also wenn Winston Razzulli, Winston?
Ist das einer von den unaussprechlichen?
Nee, Weston.
Ja, sorry, es hat nur gerade auch so geklungen, als ob so eins von den Lovecraft-Wesen wäre.
Nein, wenn Weston Razzulli in seinem nächsten Film Riddle of Fire referenziert, habe ich damit überhaupt auch kein Problem. Ja. So, also deswegen, also ich finde hier bei Suitable Flesh das deutlich verzeihbarer und auch nicht so richtig vergleichbar mit eben einer Cannibal Holocaust-Referenz in einem Kinderfilm, wie jetzt hier eben die gleichen Locations, die gleichen Namen, die gleichen, weiß nicht, Uniformen oder sonst irgendwas einzubauen. Mhm. Wenn es so gesehen im fast gleichen Universum spielt. So, ja.
Ich check halt nicht, warum man den Film nicht mit Filtern vollgeklatscht hat ohne Ende, um es mehr nach der Zeit auszusehen, der er wahrscheinlich ja auch nachtrauert aus Filmemacher-Sicht. Das check ich halt nicht so ganz, weil ich glaube, man hätte bei der Optik noch deutlich mehr rausholen können, ohne riesengroßen Aufwand.
Das glaube ich halt auch, ja. Ich weiß nicht, ob er darauf steht oder ob das so eine bewusste Entscheidung ist oder vielleicht einfach doch dann eine Kostenfrage. Ja, aber
also klar, im Endeffekt sei es eine Kostenfrage, aber klingt jetzt natürlich auch, ich sitze hier in meinem Sessel beim Podcast und sage so, ja gut, aber es ist ja auch nur muss halt einfach mehr Zeit investieren. Aber auch Kosten, aber im Prinzip ist das ja was man laienhaft gesagt auch in der Post-Production irgendwie noch ein bisschen regeln kann. Also
ja. Aber
und ich meine, auch die Zielgruppe würde doch, also hat doch auch diese Anspruchshaltung. Also entweder geht's nur uns so, aber ich fand zum Beispiel auch dieses Castle Freak Remake von Fangoria sah ja auch unerträglich aus. Also er war auch ein super langweiliger Film, aber er sah halt dazu noch richtig scheiße aus durch diesen Digital-Look. Und das check ich halt nicht, weil das kann ja nicht sein, ja, wir müssen halt auf digital drehen, aber dann mach halt einen Krisselfilter drüber oder so. Also selbst dieser Minimalaufwand ist irgendwie nicht da, so dass es wahrscheinlich wirklich so ist, ja, wir finden den Look gut oder stimmig, aber dann finde ich es halt nicht so. Ja.
Also, am Ende des Tages, vielleicht war es auch eine Entscheidung von jemand ganz anderem als Joe Lynch und er kann da nichts machen.
Auch von Heather Graham. Ja, kann schon sein. Also ich weiß halt auch nicht, wie viel. Man denkt halt immer, dass bei so Filmen irgendwie der Regisseur die letzte Entscheidung trifft, aber vielleicht ist es halt auch nicht so. Also.
Ja, aber Heather Graham, wo du es angesprochen hast, die muss wohl der absolute Teamplayer gewesen sein. Ich habe so einen Ausschnitt da gelesen von diesem Barbara Crampton Interview. Und die war ja voll des Lobes, dass Heather Graham da richtig mitgegangen ist bei allem, was
sie... Ich glaube auch, also ich meine, sie darf ja auch komplett frei drehen und es ist wahrscheinlich auch befriedigender, als in einem größeren Film eine kleinere Rolle zu spielen.
Ja, glaube ich halt auch. Also ich finde es schade, dass sie dann... Also es ist auch so ein bisschen... Ich finde auch ihre Besetzung insofern spannend, weil wir ja hier eben vom Roller Girl reden. Ne? Also ich meine, die ist als Roller Girl berühmt geworden. Und Hat das dann aber nicht so, ich meine, wenn man jetzt mal vergleicht, wer in Boogie Nights alles mitgespielt hat, ne? Also ich würde sagen, ein Mark Wahlberg, eine Julianne Moore, ein Philip Seymour Hoffman, die haben alle dann doch ein paar höhere Sphären oder bekanntere oder breitere Sphären erreicht als eine Heather Graham, was ich irgendwie schade finde, ja. Aber die so, ich glaube, Lost in Space, das war so ein bisschen, das hat ihr, glaube ich, so ein bisschen echt das Rückgrat, so gesehen, sprichwörtlich gebrochen für Größeres oder Weiteres.
Ja, also ich glaube, und die anderen, die du jetzt gerade genannt hast, waren ja vorher, glaube ich, auch schon besser im Rennen. Und Roller Girl war halt eine dankbare, aber dankbare und undankbare Rolle in einem irgendwie. Weil ja, da ja, bist genau. Du halt schon, also es ist ja dann so Typecasting, was danach mehr oder weniger stattfindet. Dann hast du sowas wie Lost in Space, der ja 50 Milliarden einspielen soll. Da ist der krasseste Science-Fiction-Film aller Zeiten. Das hat nicht so ganz hingehauen. Oh, ich habe jetzt wieder das Main-Theme im Kopf. Das war super. Und ja, aber deswegen, also im Prinzip, wenn sie jetzt halt so in Genrefilmen dann immer mehr mitmischt, weil das war ja bei euch beiden so, also bei Hacker ja auch in der WhatsApp-Gruppe, wo ihr dann so wart, Heather Graham, und ich dachte so, ja, aber wo soll sie denn mitspielen jetzt irgendwie? Also ich fand es nicht so ungewöhnlich, dass sie so im Film auftaucht, weil immerhin ist es ein Film, der jetzt auf Festivals läuft, also könnte auch weit.
Ja, ja, nein, also ne, ich bin ja einem Irrglaube aufgesessen, also wie, ich bin ja wirklich, ich habe mich ja vollkommen reinlegen lassen und wusste ja auch vorher nichts. Hätte ich gewusst, okay, Heather Graham spielt in der Stuart, in dem ehemaligen Stuart Gordon Projekt basierend auf einem Lovecraft-Skript mit, dann hätte ich da auch, glaube ich, deutlich anders, sag ich mal, reagiert, als ich jetzt in den ersten 30 Minuten reagiert habe. Ich war halt nur schon, weißt du siehst diese erste, oder ich habe diese ersten 30 Minuten gesehen und sehe, was sie da machen muss. Und sehe, wie das halt alles aussieht und sehe und höre, was da alles gesagt wird, so. Und denk mir nur, mei, oh, mei, oh, mei. Ja, also, die Frau war doch auch mal echt besser im Rennen, beziehungsweise hat doch echt jetzt, sag ich mal, muss doch jetzt nicht in irgendwelchen Softsex-Dingern wirklich mitspielen, so, ja. Oder beziehungsweise war halt irgendwie so bedauerlich. Ja. Ich bin halt, keine Ahnung, ich bin drauf reingefallen und merke dann aber halt auch irgendwann, okay, da geht jetzt noch mehr und Heather Graham macht auch halt auch mehr und dann verstehe ich halt auch, also am Ende, spätestens wenn sie am Ende wieder in der Anstalt sind und da die richtig die Luzi abgeht, da habe ich auch verstanden, okay, jetzt weiß ich, warum die halt Bock auf die Rolle hatte. So, sie darf ja richtig viel ausspielen. Vom Opfer zum Vamp, zu Irren bis wieder zurück, so, also es ist ja alles dabei. Und deswegen, also ich finde ihre Leistung in dem Film richtig klasse. Crampton fand ich auch cool.
Ja, und ich meine, sie hat halt 88 Filme inzwischen gemacht und seit Suitable Flash spielt sie schon wieder in 5 neuen Filmen mit. Also ich glaube, sie ist auch jetzt nicht so pingelig in ihrer Rollenauswahl. Sondern
nö, und ich sag mal so, ey, ich denke mal, am Ende des Tages bist du dankbar, wenn du einen Job kriegst und bist dankbar, wenn du irgendwie das machen kannst, womit du halt gerne dann deinen Lebensunterhalt verdienst, nämlich eben Schauspielerei. Und dann, ja, ich glaube auch, da ist man, ich fand das bei, hier die Hauptdarstellerin von Grey's Anatomy, die Ellen Pompeo, die hat das mal irgendwie relativ nüchtern erklärt und hat halt gesagt, naja, ich hatte die Wahl, ich reise jetzt durch die Gegend und mache einen Film nach dem anderen oder ich bleibe jetzt halt hier, verdiene safe meine Kohle und bin halt immer bei meinen Kindern, so. Und hat sich halt dafür entschieden, halt 18 Staffeln von Grey's Anatomy zu machen, aber die hat halt am Ende des Tages, hat die halt ihren Check gemacht so und weiß, sie kriegt morgen halt wieder einen. Also ist doch okay.
Ja, ja, klar. Also ich finde halt dann auch so, 18 Staffeln von irgendwas machen, dann hat man so viele Schecks einkassiert, dass man wahrscheinlich auch was anderes machen könnte. Aber da steckt mir auch nicht drin, was Leute schauspielerisch erreichen wollen oder wie sehr sie wirklich dieses Set lieben oder so, da auch dieses Teamgefüge. Also wenn du 18 Jahre, ist ja quasi 18 Jahre in derselben Firma arbeiten mit den alten Kollegen, vielleicht ist das halt auch geil. Also.
Ja, ja. Also, und vielleicht hat man da auch eine etwas andere Einstellung. Vielleicht ist das dann halt doch ein bisschen mehr Job als
Kunst. Ja, aber eigentlich kannst du mit sowas halt auch unsterblich. Also mit welchem Film wirst du unsterblich? Und ich habe Grey's Anatomy nie bewusst geguckt, aber natürlich weiß ich, wer sie ist. Und ich weiß, wo sie mitspielt. Und ich sehe auch, wenn ich Joe Gerner irgendwie sehe, als Schauspieler in deutschen Filmen und Serien, wäre das halt irgend so ein Typ, der wahrscheinlich irgendwie in vielen Sachen mitspielt, aber so ist er halt unsterblich. Ob das jetzt eine gute oder schlechte Unsterblichkeit ist, aber immerhin ist schon gerne an der Popkultur verankert. Ellen Pompeo und Grey's Anatomy auch. Und ob sie das als Schauspielerin geschafft hätte in den mutmaßlich 20 Romcoms, die sie erstmal hätte machen müssen, bevor sie irgendwelche anderen Rollen spielen kann, wage ich jetzt auch zu bezweifeln, weil deswegen, also ich kann immer ganz gut verstehen, ja, wenn Leute jahrelang in so einer Serie bleiben, aber ich kann es leider auch immer verstehen, wenn Leute nach 3 Jahren Serie sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr. Und wenn es eine Serie war, die ich geil fand, nervt sich immer ein bisschen, wenn die Leute dann aussteigen und wenn die Serie nicht mehr fortgesetzt wird, weil die Leute ja auch immer teurer werden. Also, dass Ellen Pompeo 18 Staffeln macht, ohne dass ihre Gagenforderungen jemals das ganze Konstrukt gesprengt haben, ist halt auch krass, weil ohne sie wird es ja gar nicht gehen wahrscheinlich.
Denke ich also halt auch, halt schon, ne? Also lass die weg und die Show existiert ja nicht mehr, meiner Ansicht nach, ja. Also, guck mal, wer da alles schon gekommen und gegangen ja ist, ne? Ein Patrick Dempsey, den wir ja, jetzt zuletzt Mac bei Sweetie, Michael Mann.
Wie hieß der? Der hatte doch McDreamy. Ja, guck, McDreamy, so Sachen weiß ich ja halt auch. Also nie was davon gesehen, aber man kriegt's halt mit, weil man sich dem halt nicht entziehen kann.
Ja, ja. Und ja, wer hat dann mehr richtig gemacht, ne?
Ja, ja, also aus finanzieller Sicht und aus popkultureller Sicht sie, ob das aus schauspielerischer Sicht befriedigend ist, aber auch da kannst du halt 18 Jahre deine Rolle so anlegen, also natürlich wie die Drehbuchautoren, Autorinnen das mögen, aber ja, sie wird schon, glaube ich, eine Jahren große Macht am Set haben.
Ich glaube auch, nach 18 Jahren kannst du deine Figur da schon, sag ich mal, weißt du auch, wie du da ein bisschen mitgestalten kannst und so. Oder du weißt halt, ey, da sind Leute, denen vertraue ich, die machen hier keinen Unfug mit der Figur, so dass halt sowohl die Fans als auch wir uns irgendwie aufregen. Das kann natürlich auch sein. Ja.
Und vielleicht,
was du eben vorhin schon gesagt hast, dieses eingespielte Team, ne? Also das ist dann auch nochmal ein entscheidender
Faktor. Ich habe sie ja zum ersten Mal in diesem Moonlight Mile gesehen, der mit Dustin Hoffman und Jack Gyllenhaal und Susan Sarandon, wo die Verlobte von Jack Gyllenhaal stirbt und er wollte sich aber eigentlich schon vorher von ihr trennen und Dustin Hoffman und Susan Sarandon sind aber so voller Trauer und sehen ihn dann quasi so wie so ein Ersatzsohn und dann traut er sich natürlich auch nicht denen zu sagen, ja, oh, ich wollte eigentlich Schluss machen und ich will auch gar nicht mit euch abhängen und verliebt sich dann aber in Ellen Pompeo gleichzeitig noch. Der ist von diesem Brad Silberling, der auch diesen Engelfilm mit Meg Ryan gemacht hat. Und jetzt, wo ich schon mal aus dem Nähkästchen plaudere, ist gar nicht mein Nähkästchen, Quatsch irgendwie. Aber in Moonlight Mile wird die Frau, die Verlobte von Jack Gyllenhaal, auch einfach durch so einen random Amoklauf getötet. Und damit hat Brad Silberling seine eigene Geschichte verarbeitet. Dessen Freundin wurde nämlich auch von einem Amokläufer einfach erschossen, so random in irgendeinem Café. Ja, krass. So. Das noch kurz dazu. Ach, und Kasper hat er auch gemacht. Casper.
Der Geist.
Ich glaube, Brad Silberling ist ein, naja, obwohl Lemony Snicket hat er noch gemacht, aber das bei Moonlight Mile, das hat mich dann irgendwie recht ergriffen, weil ich den auch mochte und die waren damals halt auch alle unbekannt. Also Dustin Hoffman, Susan Sarandon natürlich mega bekannt, aber Jack Gyllenhaal vorher kaum gesehen gehabt und Ellen Pompeo mochte ich in dem Film jetzt auch nicht so gern, aber der ist schon sehr, sehr berührend, weil die beiden wollten halt auf Flitterwochen fahren und diese Sprache lernen und überall hat sie halt so Worte hingeklebt, so was, wie die Gegenstände in der Sprache heißen, wo sie hinfahren wollen. Und dann findet Jack Gyllenhaal immer wieder diese Aufkleber, aber sie ist halt schon tot und so. Und das fand ich sehr rührend, wie sie quasi durch so Sachen dann halt immer noch ihm ins Bewusstsein gerufen wird. Das war ganz schön, so diese Trauerverarbeitungssache und so. Und das in Hoffman war.
Gott, ist Jake Gyllenhaal da jung in dem Film.
Nee, der hat mir gut gefallen. Also kann sein, dass er nicht so gut gealtert ist, weil er war natürlich auch teilweise kitschig, aber diese Trauerverarbeitung und wie die versuchen zu akzeptieren, dass ihre Tochter so durch so einen zufälligen Amoklauf, Schießerei in so einem Café irgendwie gestorben ist. Ja.
Ja. Ich kenne sie, oder beziehungsweise ich habe sie in Oldschool vor allem wahrgenommen.
Ja.
Was komplett anderes, was komplett gegensätzlich ist.
Da habe ich nur noch die Erinnerung dran, dass irgendjemand nackt dann irgendwann mal irgendwo lang rennt.
Ja, Will Ferrell geht flitzen. Nachdem Snoop Dogg im Vorgarten ihrer Studentenverbindung ein Minikonzert gegeben hat.
Ich muss kurz korrigieren, die Freundin von Brad Silberling wurde von einem Stalker auf offener Straße umgebracht, weil der mit einer Schauspielerin zusammen war. Rebecca Schäfer, sagt mir jetzt nichts. Sie hat mitgespielt bei...
Mir auch nicht.
Nee, sagt mir nichts, also kenne ich nicht.
Ja.
Ach, Gut, so. Kommen wir zu erfreulicherem.
Kommen wir zurück von der einen, von dem einen Hospital zu dem anderen Hospital und Suitable Flash. Hm. Ja, wie gesagt, für mich eine der größten Überraschungen bislang, weil ich wirklich fassungslos war und am Ende richtig, richtig schön amüsiert war und mich wieder in die Jugend zurückversetzt gefühlt habe, als ich in der Videothek stand und vor dem Regal stand und ja, durch diverse VHS-Cover mich gearbeitet habe, um zu ja, ergründen,
welche Filme ich jetzt anhaben will. Ja, genau, wo man halt einfach nur das Cover und die Texte hinten drauf hatte und da waren alle Texte wie Fantasy-Filmfest Beschreibungstexte.
Aber das war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Und weil es dieser Film geschafft hat oder weil auch Joe Lynch und Heather Graham es geschafft haben, mich in diese Zeit zurückzuversetzen, etwas, womit ich nicht gerechnet hätte, nach zumindest den ersten 30 Minuten oder generell bei einem Joe Lynch-Film, bin ich diesem Film wirklich, wirklich mit einem kleinen Herzen verpflichtet zu.
Ja. So, kommen wir zu was anderem, weil wir eben haben wir über Speed 2 gesprochen und jetzt kommen wir zu Boiling Point, der aber natürlich nicht verwechselt werden sollte mit dem anderen Boiling Point mit Wesley Snipes und Dennis Hopper, wo es ebenfalls um Bomben geht und Viggo Mortensen auch noch und ja, der auch. Ja,
jetzt greifst du aber tief in die B-Film-Kiste, obwohl, beziehungsweise nicht unbedingt tief, aber in die eher hinteren Bereiche, die doch schon eher vergessenen Bereich.
Ach nee, das war ja gar kein Bombenleger-Film. Ich verwechsel das mit einem, Final Cut war, glaube ich, mit Dennis Hopper und Bombenleger. Ich hatte nur eben so gesehen, dass ich auch so eine komische Erinnerung habe an irgendeinen Film, der auch schon Boiling Point hieß, den ich zu der Zeit geguckt habe, wo ich einfach alles geguckt habe.
Ja, aber das waren ja
der
auch
diese... Der ist jedenfalls nicht, sondern der gute Boiling Point, der in Deutschland Yes Chef heißt.
Yes
Warum
Chef.
Heißt er Yes Chef?
Naja, ich denke mal, und das finde ich eigentlich naheliegend schon, also ich kann diese Betitelung nachvollziehen, dadurch, dass eben The Bear, die Serie auf Disney Plus über ein Restaurant und deren Küchenpersonal, weil die so beliebt ist und eben dieser Begriff Yes Chef dort oder Chef generell sehr oft verwendet wird, weil die sich alle damit ansprechen, als Zeichen der Höflichkeit und des Respekts.
Ja, und aus Zeichen der Höflichkeit und des Respekts hat man einen komplett eigenständigen Film auch einfach nach einer Sache benannt, die wiederum in einer anderen Serie jetzt relativ populär geworden ist. Aber so aus Marketing-Sicht kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Und ja, Boiling Point klingt auch sehr theatralisch als Name, obwohl es den Film ja ganz gut zusammenfasst, weil so sehr an Uncut Gems mit Frank Rosin in der Hauptrolle kommt man, glaube ich, nie wieder.
Ja, es ist wirklich schon Uncut Gems in der Küche oder halt mit einem Chefkoch und handelt von folgender Geschichte oder beziehungsweise von folgender Situation, sagen wir es mal so. Am Freitagabend vor Weihnachten ist ein angesagtes Londoner Luxusrestaurant total ausgebucht. Chefkoch Andy Jones und seine Mitarbeiter stehen wie so oft unter Strom. Ein Inspektor der Gesundheitsbehörde, problematische Gäste und eine Ladung verdorbener Fisch sorgen für zusätzliche Anspannung in der Küche. Zu allem Überfluss taucht auch noch Andys alter Mentor mit einer berüchtigten Restaurantkritikerin auf. Unter Hochdruck versucht der Kochkünstler, alle Probleme zu meistern. Ja. Und es sind noch längst nicht alle Probleme, die er meistern muss, beziehungsweise die dieser Mann hat. Denn das ist etwas, was man anhand von ein paar Telefonaten und halt auch anderen Gesprächen mit Personal und ja, vielleicht auch Freunden mitbekommt, dass der Typ,
Ja, er ist am Boiling Point.
Er ist also wirklich, ich sag mal so, er ist am Boiling Point.
Beziehungsweise, wenn er ein Topf wäre, wird es schon richtig klappern.
Also. Ja, und dieser Abend ist so gesehen der Abend, der diesen Topf zum Überkochen bringt. Der Mann hat halt wirklich einen ganzen Sack voll Probleme und Päckchen mit sich rumzuschleppen. Und Stephen,
ja.
Ja, ich muss es leider hier einmal gestehen, ne? Er ist ja, er und Paddy Considine, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die beiden verwechsel ich gerne mal. Ja, es gibt immer so zwei, drei Schauspielerinnen und Schauspieler, die bringe ich gerne mal durcheinander, weil die für mich eine gewisse Ähnlichkeit oder keine Ahnung, doch so gewisse Merkmale irgendwie aufweisen, an denen ich mich immer halt versuche zu orientieren, wenn ich mich an Gesichter erinnern möchte. Und die sind dann bei diesen beiden Personen dann jeweils zu ähnlich, so dass ich dann immer wieder im Kopf dann durcheinander komme, weißt du? Also, ich denke mal, das geht bestimmt anderen Leuten auch so. Aber es gibt halt immer so wieder so Paarungen, wo ich halt immer den einen mit dem anderen verwechsle. Und Stephen Graham, muss ich mir jetzt wieder zurück in Erinnerung rufen, ist in einem Film vertreten oder hat in einem Film eine sehr geile Rolle. Ich meine, klar, Snatch und so weiter, keine Frage. Aber ich mag ihn in This is England ziemlich gerne, wo er diesen Ex-Knacki spielt, der zurück in diese Skinhead-Gruppierung kommt.
Ja, da spielt er ja
kommt.
In allen Teilen mit. Und genau. Ich weiß nicht, ob es mehr als drei gibt, aber soweit ich weiß, ist er an allen am Start. Ja, er ist erstaunlich oft in Mafia-Rollen auch zu sehen.
Ja, Irishman, ne?
Ja, Beispiel. Gangs of New York noch. In Boardwalk Empire hat er Al Capone gespielt. Und ja, Peaky Blinders ist kein Mafia oder so, aber da ist er auch am Start später dann irgendwann.
Ey, und wirklich ist der Typ, wie er das hier spielt und wie er das macht, das ist echt wieder groß. Und auch seine Sous-Chefin, also die zweite, der zweite Boss neben ihm so gesehen in der Küche, Carly, die ist auch toll. Also wirklich, die hat mir richtig gut gefallen in diesem Film. Und ja, es ist ein One-Shot-Film. Er ist wirklich, und das diesmal wirklich, also beziehungsweise es ist einer dieser Filme, wie zum Beispiel Victoria, die halt in einer Einstellung gedreht worden sind. Ohne kaschierte Schnitte und so weiter und so fort. Dreimal haben sie diesen Take gemacht, dann war der Regisseur zufrieden und dann war das Ding im Kasten.
Ja, und sie wollten mehr Takes machen, aber dann kam auch Covid-Lockdown. Also man weiß nicht so genau, ob er wirklich zufrieden war, aber so zufrieden, dass er es so verwenden konnte und basierend auf den ganzen Awards und Lobpreisungen für den Film war der Take halt auch wirklich gut genug. Ja. Aber ich glaube, vielleicht hat er wirklich alle 8 durchgezogen, die sie eigentlich machen wollten.
Ja, okay. Finde ich schon krass. Da ist halt dann immer die Frage, sowas in sowas haben wir ja dann nie wahrscheinlich den Einblick. Aber da würde mich mal interessieren, wo es gewisse Variationen gab zum Beispiel. Ne? Ich meine, prominentester Schauspieler neben Stephen Graham ist dann Jason Fleming. Der spielt halt eben genau diesen Mentoren, der mit der Restaurantkritikerin kommt. Und ansonsten hast du da eigentlich eher unbekannte Gesichter, was dem Film meiner Ansicht nach sehr gut tut.
Ja.
Ja, weil dadurch dieses authentische Gefühl, was auch der One-Shot vermittelt, diese Anspannung, dieses ständige Unterstromsein, der ruppige Ton, ja, oder der ruppige Umgang in der Küche und aber auch die Belastung, was so Dienstleistungsberufe angeht, das wird alles echt richtig schön und geil auf den Punkt gebracht von diesem Film.
Ja, und das ist auch dieses, weil in der Inhaltsangabe, dadurch, dass er ein One-Shot ist, bedeutet es ja auch, dass er in Echtzeit erzählt ist und die Inhaltsangabe klingt schon nach genug Material für einen ganzen Monat, was so in einem Restaurant passieren kann, aber es wirkt nie konstruiert oder so. Also es ist halt einfach so.
Nee, also das wäre so ein kleiner Kritikpunkt. Es gibt eine Gästepaarung im Restaurant.
Ja, okay, die
oder wirken, zwei, ja. Die fand ich leider dann doch ein bisschen, ja, also ne, es gibt immer beschissene Gäste und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, bei einer Gästepaarung war mir wirklich hundertprozentig klar, was passieren wird.
Ja, gut, das war aber auch so ein bisschen, wo man so dachte, oh, das könnte noch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, beziehungsweise dieses, hast du Scheiße am Schuh, also.
Ja, aber es war wirklich dann zu erwarten, als das Thema aufkommt oder diese Paarung ins Restaurant kommt, dass das wirklich passieren wird, was dann passiert. Und also da bin ich felsenfest von ausgegangen und ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ja. Die Frage ist halt immer, wann passiert's? Und dadurch bezieht der Film ja auch seine Spannung. Und ich war angespannt. Also der Film vermittelt diese Anspannung, die dort in diesem Film vorherrscht oder dieser Küche vorherrscht, vermittelt er meiner Ansicht nach richtig gut.
Ja.
Plus aber halt auch diese leichten Momente, beziehungsweise diese Momente, wo du dann denkst, so aus Arbeitgebersicht, boah, Alter, das kann ja nicht euer Ernst sein, so, ja. Wie scheiße und wie unwillig kann man halt sein, ne? Wenn man sich zum Beispiel die eine Putzhilfe da anschaut, so, ja. Gleichzeitig, oder auch das mit der Schauspielerin und so, die vom Vorsprechen kommt und also Geschichten. Aber wie viele kleine Episoden dieser Film da unterbringt, das fand ich echt cool.
Ja, ich mag das auch und ich würde ihn auch, also jetzt, wo du eben die Inhaltsangabe nochmal vorgelesen hast, würde ich ihn halt auch super gerne als Louis de Finet-Film nochmal sehen. Weil das könnte halt auch eine richtig geile, eine von diesen Comedies sein, wo man die ganze Zeit so denkt, oh nein, ey, oh, ich halt's kaum noch, weil das hält man ja auch kaum aus, aber ähnlich wie Uncut Gems ist es halt auch nicht witzig, sondern teilweise entwickelt es halt so eine bizarre Komik, weil halt zu viele Sachen auf einmal passieren, aber ja, man lacht eher so verzweifelt teilweise auf bei Boiling Point. Und das ist auch ähnlich. Also es gibt auch eine Standalone-Serie dazu, die aus, ich glaube, 4 oder 6 Folgen besteht, die so ein halbes Jahr danach spielt, die dann nicht mehr so one-takig rüberkommt, die aber auch als, ja, wie nennt man das, Companion-Piece oder so auch echt sehenswert ist. Also man muss sie, glaube ich, nicht schauen, aber wenn man Boiling Point bzw. ihr Chef gut fand, kann man ruhig mal die Augen aufhalten nach der Serie. Die hat halt mehr Zeit zwangsläufig und dadurch wirkt es auch nicht alles so holterdiepolter. Also die ist ein bisschen entschleunigter, ohne weniger an die Nieren zu gehen.
Ja, okay. Ja, ich meine, also ich finde halt The Bear richtig geil.
Ja.
Ja. Ich habe gerade auch die 2. Staffel echt beeindruckt und wirklich gefeiert.
Ja.
Ja, also wirklich beeindruckt gefeiert. Und ich fand das alles cool. Und hier nochmal so ein bisschen anderer Blick. Und vor allem mal, ja, The Bear hat als Serie mit immer so rund 30 Minuten pro Folge nicht die Zeit, sowas komplett mal auszuspielen, was in so einem ganzen Abend
hat
passiert.
Hat aber auch eine von diesen One-Take. Also eine One-Take-Folge gibt's auch.
Ja, ja, aber der geht dann halt auch nur, ich glaube, 27 Minuten.
Ja, ja, aber auch, also auch krass, weil der natürlich aber schon geil. Schon geiler ist, beziehungsweise ist halt The Bear natürlich von der Inszenierung her geiler. Also Boiling Point ist schon sehr, ja, so down to earth und ist halt auch nicht so menschlich oder so. Also auch natürlich menschlich, aber der ist halt schon eher so, es ist ein Job bei oder ein Beruf. The Bear fühlt sich halt oft eher nach Berufung anstatt nach Beruf. Also da sind die Leute mehr mit Leidenschaft dabei. Und diese Leidenschaft merkt man bei Boiling Point halt auch, aber man kriegt eher so die Schattenseiten von dieser Leidenschaft her, beziehungsweise was so der Preis dafür ist, den man irgendwie zahlen muss. Während The Bear halt auch immer so, da ist eher so Schweiß und Tränen, aber es fließt kein Blut. Bei Boiling Point sieht man halt auch, also nicht im wortwörtlichen Sinne, es fließt kein Blut, aber da sieht man halt auch, dass es Schweiß, Tränen und Blut ist, was das eigentlich kostet.
Und dass, obwohl das so eine Top-Adresse ist, viele, viele der Mitarbeiter eigentlich nach anderen Jobs oder Lebensinhalten streben. Ja. Also wir kriegen hier einen Kellner mit, der eigentlich sich die ganze Zeit als DJ bezeichnet und sich halt auch so einreden muss, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Job. Ja. Wir kriegen halt eine andere Kellnerin mit, die eigentlich Schauspielerin werden möchte, so. Und dann, ja, haben wir dann noch die Sous-Chefin, die auch eigentlich schon was ganz anderes im Sinn hat. Ja. Und ja, also ich habe den Film dann schon so ein bisschen als Loblied auf eben so Servicekräfte verstanden. Also als Huldigung, um eben mal zu zeigen, wie anstrengend das alles teilweise sein kann, während man halt an seinem Esstisch sitzt und sich darüber beschwert, dass vielleicht ein Fleck auf der Serviette ist oder so, weißt du?
Ja.
Und deswegen, also das fand ich schon cool vermittelt. Der Film wird immer so als ja, Küchenthriller beschrieben. Ja. Und leider muss ich sagen, dieses Thriller lässt mich dann, ich habe die ganze Zeit noch gedacht, okay, ich hatte jetzt schon mehrfach irgendwo gelesen, also ich hatte schon mehrere Reviews oder Beschreibungen gelesen, wo immer der Begriff Thriller fiel. Und ich dachte halt wirklich, hier geht's noch um eine richtige.
Ja, das ist, glaube ich, so eine gewisse Hilflosigkeit, irgendwas, was man als sehr spannend empfindet, mit einem Wort zu versehen.
Ja, ja. Anspanner vielleicht?
Ja, ja, eben. Also was ist das? Oder ein Nailbiter oder so. Also es gibt keinen wirklich griffigen Begriff für sowas, aber
ja, vielleicht könnte man Spannungskino sagen.
Ja, aber ich glaube auch das, da erwartet man, glaube ich, auch irgendwas anderes. Weil
so eher kriminalfallmäßig.
Ja, ja, oder auch, dass irgendeine Bombe entschärft werden muss. Also diese Spannung bezieht sich ja eher so aus den Dynamiken und aus diesem inneren Druck, den die Figuren empfinden. Aber ich glaube, wenn du Leuten die Speed als Spannungskino empfinden, dann sagst, hier ist auch Spannungskino, denken, ja, das war auch ein Drama.
Ja, aber also. Speed wird ja doch eher als Actionfilm bezeichnet,
aber Action-Thriller. Was Spannung ist, glaube ich, für viele Leute was komplett Individuelles. Also ich glaube, Boiling Point den Leuten als spannend zu verkaufen.
Weiß ja gut, Uncut Gems, wie haben sie Uncut Gems einkategoriert, als Komödie?
Ja, wahrscheinlich, ja. Weil natürlich ist der spannend, aber gleichzeitig ist das ja, der verursacht ja auch Stress oder man findet es super langweilig, weil was interessiert man sich denn für so einen Typen, der sich immer mehr als selbst verkackt? Also die waren.
Aber ja, das wär's doch. Stresskino.
Ja, Stress, ja. Aber es halt auch, ist das, verkauft man damit irgendwas positiv? Also ich glaube, 99% der Leute, hier, da wirst du mal richtig gestresst und denken, ja geil, das ist genau das Richtige für nach der Arbeit.
Ja, aber um zu sehen, bei anderen ist es vielleicht auch scheiße oder noch stressiger. Könnte das schon hilfreich sein.
Statt nach 8 Stunden Arbeit nach Hause kommen und Landwirtschaftssimulator spielen, kann man sich auch einfach mal den Stress von einem Küchenchef geben. Hauptsache, es hat was mit Arbeit zu tun. Nee, ich glaube, so Drama trifft es, glaube ich, schon am ehesten. Ich glaube halt auch, also dieses, oft fragt man Leute, die halt nicht so oft Filme schauen oder so, die dann auch sowas wie Victoria schauen, weil ja Victoria so ein Hype drumherum hat, dass auch Leute reingegangen sind, die halt so 2 Filme im Jahr im Kino gucken. Dann so, ja, wie hat euch der One-Take gefallen? Die so, weißt du, was für ein One-Take? Und dann so, ja, es war auch alles in einer Einstellung, oder? Haben wir nicht gemerkt. Das darf man halt auch immer nicht, leider nicht überschätzen, wie wenig auf sowas geachtet oder wie wenig sich die Leute dann so denken, das ist ja eigentlich mindblowing, dass sie das 90 Minuten am Stück durchgezogen haben. Aber so ist es halt manchmal. Nee, jedenfalls haben wir bei Boiling Point gelernt, auch in Luxusrestaurants wird nur mit Wasser gekocht.
Ja. Genau. Oder halt mal zur falschen Flasche gegriffen. Aber ey, wirklich, starker Film. Ich fand den wirklich gut. Ich fand den wirklich gut. Auf so vielen Ebenen. Deswegen kriegt der von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn man sie sich nicht als DVD oder Blu-ray ins Regal stellen möchte, ich denke mal, der wird über kurz oder lang dann auch irgendwo bei einem Streamdienst jetzt dann landen.
Und ist auch nicht zu lang.
Haltet gerne die Augen
90 auf. Minuten, voll okay, weil das ist auch ein Film, der gerne mal denkt, oh, ich muss 130 Minuten sein, eben um durch die Echtzeiterzählung ein bisschen mehr Zwischenraum reinzubringen zwischen einzelnen Ereignissen, aber dass mir dass ein, zwei Sachen vielleicht ein bisschen zu konstruiert wirken, aber trotzdem lieber ist, dass ich dann 40 Minuten länger mir das angucken muss, nur damit ein bisschen mehr Platz dazwischen und ich trotzdem denke, dass das alles an einem Abend passiert. Das kannst du wem anders erzählen, also das passt alles. Also ich finde den auch echt. Und er hat einen hohen Wiederschauwert, finde ich, für mich. Also ich habe den, glaube ich, 3-4 Mal schon gesehen und ja, stark. Stark, stark, stark.
Ja, ich gucke mir den, glaube ich, auch noch hier und da nochmal an, allein um zu gucken, wie sie es so machen, so. Also, oder beziehungsweise, weil ich halt auch wirklich diese Dynamik in diesem Restaurant unter den Leuten, ich finde die, also bitte nicht falsch verstehen, ich finde die aber irgendwie cool. Ich gucke da gerne bei zu. Das ist so ein Mikrokosmos, der so seine ganz eigenen Dynamiken und Facetten hat und so diese ganzen kleinen Geschichten mitzubekommen. Das fand ich echt, das hat mir gefallen, weil da halt nicht nur immer Stress und Terror, sondern auch so ein paar beschwingtere Momente sind und mal ein bisschen auch Humor gemacht wird oder man sich halt irgendwie ein bisschen anfrotzelt, aber ohne es wirklich ernst zu meinen und
ja,
so.
Ja, das finde ich transportiert auch überzeugend dieses, weil eigentlich immer, wenn man irgendwas aus so Küchen sieht, denkt man, ihr müsst doch da weg. Also ihr macht euch doch da kaputt und hier denkt man, ihr macht euch doch kaputt, aber es ist so ein bisschen, also auch schon so, noch toxischer dadurch, dass es halt nicht 100% Aggression ist, sondern auch immer wieder so entspannte Momente gibt, wo man sieht, dieses Schwein, was uns da immer anschreit und uns immer sagt, wir machen alles scheiße, ist doch ein Mensch und den kann man nicht im Stich lassen. Also wie sie sich quasi selbst dadurch kaputt machen, dass es nicht so schwarz-weiß ist, sondern sie halt ihn auch so ambivalent wahrnehmen, was er aber einen trotzdem zermürbt über die Jahre.
Naja, vor allem aber auch, ich fand halt so krass, weil am Anfang denkt man eigentlich noch die ganze Zeit, ach, die arme Sau, alle laden ihre Probleme auf ihn ab und er kriegt es nicht auf die Kette, irgendwie versucht es allen recht zu machen und lässt dafür 1000 Dinge schleifen, die er eigentlich nicht schleifen lassen dürfte, so, aber das wandelt sich ja auch, das wird ja auch von Minute zu Minute bekommt man ja als Zuschauer dann noch mehr Informationen mit, so, und wo du halt noch echt denkst, oh, also ich hatte noch lange das schon Sympathie für Stephen Graham oder für die Figur, und wurde dann auch, sag ich mal, schon eines Besseren dann belehrt. Und das fand ich schon auch gerade in den finalen Momenten des Films, fand ich das echt nochmal, das war dann halt ein Film am Ende, der dich nochmal mit Gedanken nach draußen schickt oder also wo ich mir wirklich noch ein paar Gedanken gemacht habe, so, und das fand ich echt gut, weil mir hätte es auch vollkommen gereicht, hätte ich einfach diesen Zustand eines Abends oder eines Weihnachtsabends in diesem Restaurant mitbekommen, um einmal einen Eindruck zu gewinnen, wie anstrengend das sein kann. So, aber so, finde ich, gibt der Film den noch mal ein bisschen mit raus. Und der ist wirklich gutes, das ist der zweite Film von dem Herrn Barantini.
Ja.
Und ich hatte gelesen, das basiert halt schon auf seinen eigenen Erfahrungen, weil er halt auch als Nebenjob in der Küche gearbeitet hat und sogar in dem Restaurant, in dem sie es gedreht haben.
Ja, weil wahrscheinlich hat nämlich, also die Profis unter uns kennen ihn natürlich schon lange aus HBO's Band of Brothers. Da hat er eine Nebenrolle mitgespielt. Wahrscheinlich hat es aber nicht gereicht, um über die Runden zu kommen, weil als Schauspieler, also er hat auch Bets Parloff in Tschernobyl gespielt, sagt mir aber alles nichts. Also werden wahrscheinlich kleine Nebenrollen gewesen sein, aber wenn man so über seine Wikipedia drüber fliegt, kriegt man schon den Eindruck, dass er viel probiert hat und auch lange Zeit gestruggelt hat, bis er richtig Fuß fassen konnte in der Filmbranche und halt immer wieder kleine Achtungserfolge hatte. Aber es hat schon gebraucht, bis er sich so wirklich positionieren konnte.
Ja, und ich meine, als was ist das, der zweite oder dritte Langfilm? Ich glaube, das war basierte ja auf einem Kurzfilm. Und dann war das jetzt, glaube ich, sein zweiter Langfilm. Mhm. Und finde ich gut.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, und er hat auch in Ned Kelly mitgespielt, den ich jetzt nicht so gut fand, aber mit Heath Ledger, Orlando Bloom, Naomi Watts, Jeffrey Rush auch gut besetzt. Also er hat als Schauspieler auch durchaus Erfahrungen sammeln können. Und ich glaube, auch natürlich nur so eine laienhafte Mutmaßung, wenn du selber als Schauspieler gearbeitet hast und dann Regie führst, ist es für so einen One-Shot-Film extrem hilfreich, wenn du quasi den Leuten vorspielen kannst, wie sie in einzelnen Situationen reagieren sollen, gerade wenn du da nur 4-5 Takes machen kannst und nicht ewig lange proben kannst, sondern halt quasi ihnen dann in Rehearsals klar machen musst, hier in der Szene will ich das so und so haben.
Ja, oder dir halt auch dann die entsprechenden Freiheiten lässt, um gewisse Sachen auszuprobieren, ne?
Also das, ja, denke, genau,
ich mal, wird dann auch nochmal ein Vorteil sein.
Ja, also du sprichst halt eine gemeinsame Sprache natürlich, weil ich glaube, das größte Problem ist halt immer Regisseur, Darstellenden, Kommunikation, also wie packst du in Worte, was du erwartest, und wenn du es ihnen halt selber zeigen kannst, weil du auch Schauspielern kannst, das glaube ich deutlich besser. Aber das ist jetzt nur so meine laienhafte Einschätzung, wie es in meiner idealen Welt so stattfindet am Set.
Ja. Gut. So. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden mit unseren Einschätzungen bzw. Hinweisen.
Ja. Vielleicht und damit, dass die kürzeste Folge aller Zeiten wieder nicht die kürzeste Folge aller Zeiten geworden ist.
Ja, zumal wir jetzt auch noch mal in die Box schauen müssen.
Das stimmt.
Ne? Ja. Also, wie machen wir es denn? Ich meine, ich habe, glaube ich, das letzte Mal gemacht.
Stimmt, da müsste ich jetzt mal kurz warten.
Ja, mach du. Und jetzt kriegst du es hin, ohne das jetzt wieder zu verballern.
Ja, ich darf halt einfach nicht draufklicken. Also, ist ja jetzt nicht so schwierig.
Ja, hoffentlich.
Ja, so. Jetzt seht ihr live, seid ihr live dabei, wie Discord startet bei mir?
Das dauert bei mir ewig. Was hast du denn zuletzt gesehen?
Mein Rechner, ich habe eine SSD-Festplatte, weil ich, wenn ich einen neuen Computer habe, richte ich den zeitnah ein. Aber das führt jetzt zu weit.
Oh. So.
Also. Yeah.
Da wird scharf geschossen.
Da wird scharf geschossen. Also. Okay. Die 2,5 Sterne von Dario. Weißt du schon, worum es geht, oder muss ich noch mehr vorlesen? Okay, ich lese noch ein bisschen mehr vor. Keine Ahnung, wieso ein dritter Teil notwendig war. Wo Teil 1 ein extrem intensives Katz-und-Maus-Spiel mit vielen Wendungen andauernder Spannung war und Teil 2 ist Prequel, die ganze Welt, die im ersten Teil aufgebaut wurde, sehr angenehm erweitert, ist der dritte Teil mit einer Mischung aus Prequel-Sequel wirklich Quatsch. Machst du jetzt irgendwas schon? Weil im nächsten kommt, glaube ich, ein Spoiler, den ich mal rausnehme. Die Prequel-Sequenzen sind einzeln allein und dafür da, nochmal Name eines bekannten Schauspielers zurück vor die Kamera zu holen. Erweitert wird seine Figur nicht wirklich. Die Prequel-Handlung ist das Interessanteste am Film. Allerdings wird diese immer wieder ausgebremst durch die viel zu häufig eingesetzten Prequel-Szenen. 20 bis 30 Minuten weniger hätten dem Film richtig gut getan. Stattdessen ziehen sich so beide Handlungsstränge unglaublich in die Länge. Sehr viel verschenktes Potenzial. Also ich kann auch da nochmal den Schauspielernamen schwappen, aber der hilft mir ehrlich gesagt auch nicht weiter. Oder nicht ad hoc weiter.
Ja, sag mal.
Tony Leung.
Ach so.
Ich glaube, es ist dann halt, also.
Better Tomorrow.
Nee.
Nee, warte mal.
Infernal Affairs. Ich würde was anderes tippen.
Infernal Affairs ist es.
Würde ich auch sagen, also der dritte Teil von Infernal Affairs.
Ja.
Aber Better Tomorrow gibt's auch 3, gell?
Ja, genau, aber ja. Da ist es anders. Da ist der dritte Teil die Vorgeschichte.
Ja, nur die Vorgeschichte nämlich, oder? So erinnere ich es nämlich auch.
Genau.
Ja, ich würde auch Infernal Affairs 3 sagen und ich klicke. Ja, uns kann man halt nichts vormachen.
X für ein U.
Kein X für ein U. Sonderpunkte gibt's noch, wenn du das Erscheinungsjahr auch noch korrekt benennen kannst.
Von Infernal Affairs 3?
Ja.
Boah. 2-4?
Ja, 2-3.
Ah, shit.
Close enough. Ich wäre auch bei irgendwas zwischen 99 und 2005 gewesen.
Ja, ne? Weil ich weiß, ja, die anderen kamen Anfang 2000, glaube ich, raus.
Ich weiß immer, so Erscheinungsjahre bin ich echt schlecht.
Ich auch, richtig schlecht.
Immer, dass ich das immer gar nicht. Auch sowas wie, wenn ich dann immer so mir vor Augen rufen muss, wann Aliens eigentlich rauskam oder so. Ja. Ja, gut. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ja.
Aber wollen wir noch einen machen?
Es ist noch eins da, dann machen wir den noch. Es ist eine 5-Sterne-Wertung von Püger. Sowohl das Interesse an Filmgeschichte als auch die Neugier bezüglich der Herkunft eines der bekanntesten Antagonisten der Popkultur können dazu veranlassen, diesen Film anzusehen. Am meisten beeindruckt aber diese universalgültige Geschichte, die auf einem Roman von Victor Hugo basiert und ihrer Zurschaustellung von Emotionen und Tragik auf die Grenzen des Zumutbaren erreicht. So ist es noch immer brandaktuell, dass Personen, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, von dieser nur an ihren Beeinträchtigungen, Klammer auf, in Bezug auf eine durch die Mehrheit ausgelegte Übereinkunft, Klammer zu, gemessen werden. Als Ausweg aus diesem Leid bietet der Regisseur eine Lösung an. Freundschaft oder gar Liebe ist demnach nur mit Menschen möglich, die nicht den Nachteil, sondern die Person in den Vordergrund stellen.
Atomic Hero.
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich würde davon ausgehen, dass es was ganz Altes ist. Also ich lese nochmal den ersten Satz vor. Sowohl das Interesse an Filmgeschichte als auch die Neugier bezüglich der Herkunft eines der bekanntesten Antagonisten der Popkultur.
Ach so, vielleicht und, hier.
Und, also, man mag mich korrigieren, aber ich glaube, Atomic Hero ist auch nicht von Victor Hugo.
Ja, Mann, das war ein Gag.
Ach so, okay. Ich weiß aber leider nicht, wie dieser Film heißt. Also.
Meinst du nicht vielleicht, dass es hier sowas wie Kabinett des Dr. Caligari ist? Oder?
Irgend sowas halt, aber ich glaube, dieses Hugo-Ding, das wird doch immer gesagt, dass der Joker auf diesem Ding basiert. Also irgend so ein uraltes Schwarz-Weiß-Dinger, ich weiß ja nicht, wie der Film heißt.
Ja, dann mach doch mal die Auflösung. Ich weiß es auch nicht.
Okay. Die Auflösung ist Der Mann, der lacht aus 1928.
Okay, ja. Der Mann, der lacht.
Okay.
Ja, naheliegend, ne?
Ja, also dieses... Ja, da also wäre ich leider vom Namen nicht draufgekommen. Hat auch ja auch nicht so viele Leute in unserer Bubble geguckt bisher. Ist von Paul Leni, von dem unter anderem auch, ach hier, Die Katze und der Kanarienvogel, ist aus 1927.
Ach der?
Ja.
Ja.
Creepiest, spookiest Mystery Melodrama ever produced. Ja, das ist ein Bold-Ansage 1927, da konnte man sowas noch sagen. Weil es wahrscheinlich
1927 gab es schon Letterboxd.
Ja. Nee, steht auf dem Filmplakat drauf.
Ach so.
Okay. Nice. Ja, gut. Vielen Dank auf jeden Fall wieder für die Einträge für What's in the Boxed. Und
ja, bitte gerne weitermachen.
Ja.
Es war bisher ein schöner Spaß. Und wir freuen uns, wenn ihr da richtig schön grabt bei Letterboxd, um uns ein paar richtig schöne Sachen zu präsentieren. Und ansonsten, ja, hoffen wir konnten euch eine kleine Freude präsentieren. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Fantasy Filmfest. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Fantasy Filmfest. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dieser Ausgabe. Und ich hoffe, ihr werdet uns überall folgen, wo das möglich ist. Oder vielleicht auch überall Feedback geben, wo das möglich ist. Zum Beispiel auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Demnach bleibt uns nicht viel mehr übrig, als zu sagen Tschüss.
Tschüss. Und wir sehen uns auf dem Boot oder wann auch immer Schiffshorror kommt. Ansonsten auf jeden Fall nächste Woche.
Ja, spätestens nächste Woche. Und vielleicht sieht man sich ja entweder in Berlin oder in Hamburg
auf dem Fernsehfilmfest. Also ich bin ja in Berlin gewesen, geworden sein, wenn ihr das hört.
Ach so.
Aber in Hamburg könnt ihr Schröck sicherlich noch nach seiner Meinung zu Der Mann, der lacht, befragen.
Ja, also da werde ich auf jeden Fall noch bei der ein oder anderen Gelegenheit zugegen sein. In diesem Sinne, macht's gut, schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.